hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe 241 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin wie immer der Host in dieser Sendung. Ey, das ist jetzt hier schon die sechste Aufnahme, die ich probiert habe anzufangen, weil ich einen Frosch im Hals habe. Kennt ihr diese Dinger, Quack Quack, die ihr im Hals zu sitzen habt und die irgendwie immer dazu führen, dass deine Stimme irgendwann weg ist und du dann husten musst, mitten in dem Podcast? Die Hölle. Und das ist mir jetzt sechsmal passiert und ich habe das Gefühl, dass dieser Frosch immer noch quakt in meinem Hals. Das heißt, wenn ich hier ab und zu mal husten muss oder ein bisschen mich räuspern muss, dann will ich mich jetzt schon mal dafür entschuldigen. Da müsst ihr tolerant sein. Nee, da dürft ihr tolerant sein. Müssen tun wir alle gar nichts. So, in dieser Ausgabe geht's um die OMR. Was denn sonst? Die OMR ist das Event in Europa, was euch die letzten zwei Wochen in LinkedIn und Co. schon die ganze Zeit begleitet hat, euch genervt hat, euch in FOMO versetzt hat, euch vielleicht neue Inspirationen gegeben hat, oder what else? Auf jeden Fall neigt dieses Event dazu, die Gesellschaft im Online-Marketing total zu polarisieren. Und das schon seit vielen, vielen Jahren, weil ich mache das Spiel schon eine ganze Zeit mit. Ja, ich war da und will euch einfach ein Recap geben und nicht einfach so ein Recap, was sind meine 10 tollsten Learnings hier in SEO oder im Online-Marketing. Das ist doch alles Bullshit. Ich will euch so eine Metaperspektive geben, was ich empfunden habe, weil ich bin dahin gefahren, um beurteilen zu können, wie sich der Markt entwickelt. Dafür ist das Event wirklich gut geeignet. Das ist auch das, was ich mir davon erhofft habe und nicht irgendwelche Insights. Das ist für mich keine Fortbildungsveranstaltung, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich an die Konzeption im Kern dann doch nicht so richtig glaube, die ja hochkapitalistisch ist. Diese ganzen Masterclasses, die für Fortbildung ausgelegt sind, sind alle teuer bezahlt. Das heißt, das Interesse von Leuten, da irgendwelche Pitches zu machen, ist sehr hoch. Ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die ich auch kenne, die da Masterclasses gebucht haben und die das auch sehr, sehr gut machen und die das nicht so pitchy machen. Aber ich finde die Vorstellung schon irgendwie eigenartig, dass Leute dafür Geld bezahlt haben. Und auch noch, also das mit dem Geld bezahlen ist vielleicht noch gar nicht so schlimm, aber auch noch auswählen dürfen aus den Bewerbern, welche Leute sie in ihrer Masterclass haben wollen oder nicht. Das finde ich schon eigenartig. Das heißt, ich bewerbe mich denn auf so eine Masterclass und muss damit rechnen, abgelehnt zu werden, weil ich selbst vielleicht Konkurrent bin, obwohl mich das Thema interessiert. Das finde ich irgendwie spooky. Deswegen finde ich den Ansatz irgendwie fortbildungsmäßig nicht so geil. Aber man sieht natürlich an der Zusammensetzung, an der Chemie der Teilnehmer und an der Chemie in der Zusammensetzung der Aussteller und der Sessions natürlich sehr gut, wo sich der Markt hinbewegt. Und auch die Ausrichtung der OMR ist immer ein guter Gradmesser dafür, was gerade so passiert. Und deswegen bin ich da hingefahren, um mir da einen Eindruck zu verschaffen. Es ist so wie bei vielen anderen, dass ich auch ein bisschen ein Problem mit der Zeit hatte. Ich habe es erst 14 Tage vorher entschieden. Das ist so ein kleiner Hinweis darauf, wie der ganze Eventmarkt sich gerade auch ein bisschen dreht. Nämlich sehr, sehr viele kurz entschlossene Menschen, die sich kurzfristig entscheiden, zu so einem Events zu fahren, weil es ihnen plötzlich wichtig ist oder weil sie noch einen Slot freigekriegt haben. Also so war es bei mir auch. Ich hatte irgendwann vor 14 Tagen, glaube ich, diesen Geistesblitz, diesen Markt aufzusaugen und diese Stimmung haben zu wollen. Und für mich, und das ist ja die einzige Wahrheit, das, was ich da spüre, das ist meine Wahrheit. Und so will ich mein Business irgendwie steuern und auch ausrichten. Und da will ich mich nicht auf andere verlassen, sondern nur auf mich selbst. Also muss ich dahin. Das war die Entscheidung, die ich irgendwie für mich getroffen habe. Hatte dann so einen kleinen Battle-Aufruf gemacht auf LinkedIn und Facebook, ob noch einer ein Ticket hatte, weil ich ja wusste, dass die meisten, also ich würde jetzt mal raten, ich weiß nicht, wie viele Leute sich jetzt wirklich für 599 da ein Ticket gekauft haben, aber ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass 80% Minimum, vielleicht 90% der Leute über Free-Tickets reingekommen sind, also über Aussteller-Tickets oder irgendwelche anderen Sponsoren-Tickets. Und da ich das wusste, habe ich einfach einen Battle-Aufruf gestartet und habe dann auch mein Ticket bekommen. So ist das, wenn man ein bisschen Reichweite hat und ein Netzwerk hat, dann kriegt man auch was zurückgespielt vom Universum oder von seinem Netzwerk, am Ende natürlich von einzelnen Personen, die ich, glaube ich, nicht erwähnen sollte hier. Das wurde mir, glaube ich, so übermittelt. Aber wenn du hier zuhören solltest und dich angesprochen fühlst, dann lieben Dank nochmal. Ich will mich hier nicht verplappern. So, ich habe lange überlegt, wie ich jetzt diesen Recap starte, wie ich da rangehe an das Thema, weil ich es eben sehr mit meiner Brille beobachte. Und habe gedacht, ey, ich mach's einfach so, wie ich es empfunden habe, wie ich darüber stolziert bin und was mir da alles so durch den Kopf gegangen ist, während den ganzen Teilbereichen, die ich da erlebt habe. Erstmal ist das logistisch eine echte Herausforderung, was die OMR da macht. Das heißt, die Stadt im Innenbereich zumindest ist unglaublich voll. Ich habe es wieder geschafft, relativ naiv mit meinem Auto in ein Parkhaus nahe dem dem Messegelände fahren zu wollen und war sehr erstaunt von meiner Naivität. Da bin ich knapp 57 Jahre alt und habe noch nicht gerafft, dass das alles abgesperrt ist. Ziemlich herzlichen Glückwunsch an dich, Marco. Super hast du das gemacht. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich mich habe von der chinesischen Navigation leiten lassen und da war diese Absperrung natürlich gar nicht drin. Und deswegen wusste ich gar nicht, wie nah ich eigentlich schon an dem Event dran bin, egal wie. Ich bin da ein bisschen weiter rausgefahren und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reingefahren und so muss man es auch machen. Das ist mir ja eine Schwäche von mir, das hat mit der OMR nichts zu tun. Aber man merkt natürlich an jedem Punkt dieser Stadt, was dieses Event für einen Einfluss hat auf die Anzahl der Menschen, die in der Stadt sind. Überall hat man irgendwie so Leute mit diesen Lanyards und so rumlaufen sehen von der OMR. Also man wusste genau, wer gehört jetzt in die Band und wer gehört nicht in die Band. Und es war aber sehr interessant, weil man natürlich in den öffentlichen Verkehrsmitteln und so auch die Gespräche so ein bisschen belauschen konnte. Und auch da kamen natürlich ein paar Sichtweisen raus. Nicht alles war irgendwie meine Kragenweite, weil mir die Meinung nicht gepasst hat, sondern weil ich mit dem Thema so irgendwie gar nichts zu tun hatte. Aber es ist ja trotzdem unglaublich interessant. Du kannst ja jetzt Kopfhörer in die Ohren stecken oder du hörst einfach mal ein bisschen zu, was die Leute erzählen. Das ist doch auch total cool. So, also bin ich hingefahren. Messeeingang Süd. Das ist so mein Standardding, wo ich immer so reingehe. Und dann ging das mit dem Check-in eigentlich super gut, wenn man alles vorregistriert hatte. Und dann stand ich in der ersten Halle. Ich kann dir jetzt noch nicht mal sagen, ob ich letztes Jahr da war oder nicht. Ich würde sagen, letztes Jahr war ich nicht da. Das heißt, ich habe ein Jahr Pause gehabt und das letzte Jahr, wo ich da war, war es ja so, dass die kleinen Aussteller in eine Halle, also ganz am Arsch der Welt irgendwie gepackt wurden. Da war zwar eine Menge Trubel, aber mal ernsthaft, das war wirklich sehr, sehr abgelegen. Und was sich jetzt geändert hat, zumindest jetzt für meine Begriffe, kann sein, dass das im letzten Jahr auch schon so war, ist, dass die Stände der kleinen Aussteller, also diese kleinen Boostboxen, die so, was werden die haben, 3 Meter mal 3 Meter, würde ich jetzt mal sagen, hinten mit so einer Werbefläche und vorne mit der Möglichkeit, so ein Desk aufzubauen und einen Fernseher hinzustellen, die standen jetzt vorne. Das fand ich erstmal schon mal sehr, sehr cool. Da ist eine riesen Bühne und das auch erstmal so der Entry. Das, glaube ich, war eine Veränderung, die ich wahrgenommen habe, die schon sehr bemerkenswert war. Was natürlich wie immer so war, ist, dass es einfach zu viel Masse ist. Diese kleinen Stände, die ja preislich, glaube ich, so zwischen 5.000 und 15.000 Euro liegen, nur für den Stand, die sind wirklich Reihe an Reihe irgendwie gepackt. Das ist natürlich auf der einen Seite ganz gut, weil es sehr, sehr kompakt ist. Du kannst also als Besucher sehr schnell dir einen Überblick verschaffen, weil viel angeboten wird, aber im Kern, ey, du hast keinen Überblick. Erstmal ist es so, dass diese Dinger vielleicht, also diese Werbeflächen, die hinter den Ständen sind, vielleicht, also wenn die haben, 2,50 Meter hoch sind, würde ich jetzt mal sagen, im Maximalfall 3 Meter, aber das glaube ich eigentlich gar nicht. Und das Problem ist, wenn einfach vor einer 2,50 Meter Wand ein Mensch steht, der 1,80 Meter oder 1,90 Meter groß ist, dann sieht man erstmal gar nicht so viel von dem, was eigentlich da hinten draufsteht. Das heißt, welche Möglichkeit habe ich als Besucher, mich zu orientieren? Gar keine. Also vielleicht habe ich mal, wenn die Leute nicht direkt davor stehen, die Möglichkeit, so einen Blick zu erhaschen. Und dann ist ja das zweite Problem, dass da Sachen stehen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Ich werde es nochmal im Nachgang auswerten. Ich habe unglaublich viele Bilder gemacht, um gerade mir die Situation anzugucken, weil ich das mit euch nochmal im Nachgang besprechen werde und das auch noch thematisieren werde. Aber ganz oft war es so, dass ich entweder diese Rückwand gar nicht lesen konnte oder also nicht lesen konnte, weil da Leute vorgestanden haben, oder ich nicht verstanden habe, was da draufsteht. Oder, und jetzt kommt die Option 3, oder ich mich gar nicht getraut habe, lange zu lesen, weil ja das irgendwie so verdammt verbreitet ist, dass die Leute gleich auf Kehle gehen. Das heißt, du stehst da, guckst dir an, was der Stand so zu bieten hat, und bam, steht einer da und ja, kann ich dir mal was erklären? Oder willst du an unserem Gewinnspiel teilnehmen? Und das ist eine Distanzüberbrückung, die ich nicht so geil finde. Ich will da stehen und will erstmal lesen, was überhaupt angeboten wird. Und wenn ich da 1-2 Minuten stehen bleibe, dann kann man mir an die Kehle gehen, an die berühmt-berüchtigte, aber nicht vorher. Und das muss irgendwie klar sein. Natürlich funktioniert das bei manchen Leuten, bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Und das war eher für mich so ein bisschen, ja, abstoßend, muss ich sagen, weil ich nicht die Ruhe hatte, mich da zu orientieren, weil der Druck natürlich für die Standbetreiber unglaublich groß ist. Ich meine, ey, wenn da 300 oder 500 Stände sind in diesem Format, dann probieren natürlich alle irgendwie diesen Strom irgendwie abzugreifen und zu gucken, dass sie da irgendwas von dieser Masse an Menschen irgendwie mitkriegen und da Leads und Sales zu machen. Dazu sind sie da. Dazu haben sie die 5 oder 15.000 Euro da bezahlt. Also kann man denen noch nicht mal einen Vorwurf draus machen. Aber für alle Leute, die da so einen Stand betreiben, ja, denkt vielleicht einfach mal daran, dass es da Leute gibt, die sich so fühlen wie ich. Also ich bin auch ein Teil der Wahrheit mit Sicherheit. Ein Teil der Wahrheit ist dann sicherlich auch noch, dass ich da ein paar Leute getroffen habe und dann aber auch nur schnell guten Tag gesagt habe, was vielleicht ein bisschen unpersönlich wirkt. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, aber ich denke wirklich, ich gehe da rum. Ich will nicht irgendwie, ich bin kein Kunde. Ich werde nicht irgendwas von den Anbietern kaufen in der Regel, wenn ich nicht plötzlich sehe, dass ich einen Bedarf habe. Also ich bin da nicht mit dem Bedarf rangegangen. Und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich weiß, dass die Leute so wie jetzt eine Moorfire oder so, dass ich mich dann an den Stand stelle und damit den labere. Und weiß aber, dass die irgendwie für 2 Tage im Schnitt da 10.000 Euro bezahlt haben und eigentlich Sales machen wollen und müssen. Und dann kommt so die Labertasche Young und stellt sich dahin und macht auf Networking. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen gehe ich schnell weiter, sag nur Hallo und will den Leuten einfach die Zeit lassen, da gute Sales zu machen. Weil die Zeit ist nicht einfach. Und es geht darum, einfach einen gewissen Bestand aufrechtzuerhalten und sich durchzusetzen, Kopf über Wasser zu halten in der Veränderung. Und da sind so eine einfachen Talks, die irgendwie nichts bringen, glaube ich, für so ein Format schwierig. Deswegen, so war zumindest der Grund, warum ich an den Ständen irgendwie nicht gehalten habe. Ja, was man feststellen konnte, ich habe wenig von dem gesehen, was so meine alte Bubble ist. Also so SEO, Geo, Content Marketing eigentlich fast gar nicht mehr, außer so Videoproduktion. Da habe ich wenig gesehen. Also wenn du jetzt wirklich, wenn man davon ausgeht, das waren im Schnitt jetzt 400 Stände oder so, also gefühlt, kann auch deutlich weniger gewesen sein, ich habe keine Ahnung. Dann waren so Firmen wie Moorfire, hatte ich schon gesagt, da, Klarneo waren da, dann war Also von Michael Möller, die Firma. Ich kriege diesen Begriff irgendwie nicht in den Kopf. Sorry dafür. Experience. Muss ich nochmal gucken, irgendwie, bevor ich jetzt hier was. Experience. Jetzt seid ihr live dabei, wenn ich google hier. Aber ich will nichts Falsches sagen, deswegen. Experix. Okay, na, ich hoffe, das sitzt jetzt. Mein Namensgedächtnis ist nicht ganz so geil, aber ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. Also, die waren da und dann war Lieb da und ja, also das war vielleicht, also da waren noch ein paar Firmen da, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, die das aber auch angeboten haben. Das war natürlich nochmal eine Erkenntnis, wo ich gesagt habe, ey, nicht alle Firmen, die da draußen sehe und Geo anbieten, sind Teil unserer Bubble und man muss die kennen, sondern die sind dann da und machen einfach Sales. Das ist auch ein Teil der Wahrheit und das ist ganz cool gewesen. Ja, also da war ein gewisser Anteil da, aber der war relativ klein, muss ich sagen. Also dafür, dass wir uns in der Bubble immer so abfeiern und denken, ey, wir sind hier die schärfsten Rettiche auf dem Feld, war das sehr, sehr wenig, die da die Flagge von Seo und Geo hochgehalten haben. Und ich komme später nochmal zu, dass das mein Wahrnehmungsprofil da ein bisschen sich noch im Rahmen der Keynote von Philipp Westermeier und dem Kollegen Eisenbrand am zweiten Tag ein bisschen verändert hat. Aber da war es in der Situation erstmal so. Und dann habe ich gedacht, okay, wie setzen sich diese Stände zusammen? Und da waren natürlich sehr viele Stände, die Standardprogramm waren, die die volle Fläche hatten, in dieser, also diese Werbewand, die hinter einem steht. Und dann waren natürlich noch andere Stände da. Und diese anderen Stände, das war sehr, sehr interessant. Also da waren bestimmt von 8 Reihen oder so, die da aufgebaut waren, 3 oder 4 Reihen, also ich würde eher sagen 3 Reihen, so eine New Startup-mäßig, also ein Bereich von Leuten, die noch nicht lange am Markt sind. Und der war relativ groß, dieser Bereich. Also im Vergleich zu allen anderen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die anderen alle so 5.000 bis 15.000 Euro zahlen, dann wird dieser neue Bereich ja entstanden sein, um ein bisschen was Low-Budget-mäßig anzubieten. Und da sind so eine Firmen wie jetzt Experix von dem Michael Möller natürlich, weil sie erst neu am Markt sind oder relativ jung am Markt sind, natürlich in der Position, dass sie noch günstig an Stände da, an Standfläche rankommen. Und dieser Bereich war aber sehr, sehr groß, was mich irgendwie dazu verleitet hat zu sagen, okay, wenn jetzt der Bereich so groß ist, dann scheint es weniger Fläche zu geben oder weniger Leute zu geben, die dann noch bereit sind, diese teuren Standflächen zu kaufen, und es musste eine Alternative her. Was überhaupt nicht schlimm ist, aber was mir zeigt, dass der Bereich von dem, was früher an Standfläche gebucht wurde, in diesem normalen Preissegment einfach sich verändert hat. Und da bin ich mal gespannt auf die Reflexion, die dann im Nachgang noch mir vielleicht zugetragen werden oder ich die richtigen Fragen stellen werde, warum das in dem Fall so ist. Okay, also diese ganzen Standflächen waren erstmal gut zu sehen, und in der Wahrnehmung war ich da erstmal schon ein bisschen überfordert. Und warum? Weil ich dann ja weitergedriftet bin und gedacht habe, okay, jetzt kommen dann hier die großen Hallen. Dann habe ich gemerkt, okay, die große Halle ist schon wieder relativ dicht, da kommt man gar nicht so rein. Wenn ich jetzt 599 Euro für so ein Ticket bezahlt hätte, hätte ich mich schon wieder geärgert, weil ich gar nicht in bestimmte Bereiche reinkomme. Da kann man sagen, ja, du bist aber zu spät. Ja, dann bin ich zu spät. Trotzdem hätte ich mich geärgert. Also dann kamen die großen Hallen. Und im letzten Jahr gab es ja noch so eine große Vodafone-Halle. Oder vor 2 Jahren. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann ich das letzte Mal da war. Auf jeden Fall, als ich das letzte Mal da war, war eine Vodafone-Halle da. Und die gab es nicht mehr. Das ist erstmal schon mal eine Erkenntnis. Dafür gab es aber eine HBO-Halle. Und das zeigt mir ja so ein bisschen, dass da auch eine Menge Bewegung drin ist. Also Vodafone, sehr zahlungskräftig, würde ich jetzt mal sagen, nimmt diese Halle nicht mehr. Ist ja immer ein Ausdruck davon, dass es vielleicht nicht so rentabel war. Dass es sich nicht so als Markenbildung gelohnt hat. Ist nicht schlimm, zu der Erkenntnis kann man ja kommen, aber ist erstmal eine Tatsache, die ich so festgestellt habe. Jetzt kommt HBO dazu. Okay, das ist ein bisschen Multimedia, das ist ein bisschen mehr Film. Das ist vielleicht von dem Festivalcharakter sogar sehr logisch gewesen, weil so ein Mobilfunkanbieter eher ja so eine dröge Geschichte ist. HBO aber ja ein bisschen so von meinem Empfinden so ein bisschen Richtung South by Southwest Feeling gehen könnte, wenn man es denn richtig spielt. Ich war jetzt nicht so viel drin in der HBO-Halle. Ich glaube, der Philipp Klöckner war da auch drin mit seinem Vortrag, den ich mir leider nicht angucken konnte. Aber ich fand die Richtung erstmal ganz cool, aber die Erkenntnis war auch da. Die anderen Stages sind jetzt nicht gebrandet gewesen, was auch vielleicht eine Aussage ist. Die nannten sich dann Purple oder Red Stage oder so. Also da waren die großen Vorträge da, die jetzt nicht im Rahmen von Masterclasses irgendwie gebucht worden sind. Und danach kam eigentlich dieser Schlüssel der Erkenntnis, nämlich dann kamen die Premium-Hallen. Und da war ich eigentlich am... Also ihr müsst euch mal vorstellen, ich war wirklich hin und her gerissen. Also wenn du da ankommst, dann prasselt wirklich unglaublich viel auf dich ein. Du kannst es jetzt als Event einfach wirken lassen, wenn du aber so multidimensional irgendwas erfassen willst, wie ich jetzt auch als Unternehmer oder so, denn ich glaube, da sind viele ziemlich schnell an so einem ersten Moment der Überforderung. Und in den ersten 2 Stunden, also ey, wenn irgendjemand in der Welt der Überforderung festgehangen hat, dann ich, glaube ich. Und das war so bezeichnet. Also ich bin dann da reingekommen in diese Premium-Hallen. Das waren, ich glaube, 2 große Hallen. Aber da war so das, wie man Messe so kannte. So richtig große Stände, wo man sagt, what? Das ist krass, was da aufgebaut wurde und was das auch kostet. Und eine Lanze muss ich brechen, weil das herausgestochen hat. Und das ist das, was Findling, also Maurice Marinelli mit seiner Agentur, da veranstaltet hat. Der war der einzige aus unserer alten Welt, sage ich jetzt mal, von SEO und Geo und Sichtbarkeit, der wirklich den Arsch in der Hose hatte oder das Geld in seiner Schatulle hatte, um sich da einen relativ großen Stand leisten zu können in diesem Premium-Bereich. Das war aber nach meinem Empfinden auch der Einzige, der da noch die Fahne hochgehalten hat, was ja durchaus für ihn sprechen kann, weil wir wissen ja alle, dass die Leute immer dem weißen Hasen hinterher rennen, der mit diesem Schriftzug getaggt ist. Erfolg. Erfolg gleich Sicherheit. Und das funktioniert ja in vielen Teilen auch. Und so wie er das da aufzieht, funktioniert das anscheinend. Ich habe keine Zahlen, ich habe nichts von Insights. Aber nach außen wirkt es so, als ob das in Sachen Kommunikation und in Sachen Kundengewinnung schon ein sehr erfolgreicher Move sein kann. Gerade weil er sich abgrenzt von den Leuten, die in diesem kleinen Boost stand am Eingang, von denen ich gesprochen habe. Und das war schon ein echter Unterschied. So, dann bin ich durch die Hallen gegangen und habe folgende Feststellung getroffen. Ey, da ist ja kaum noch Aussteller da, die ich vor 1 oder 2 Jahren gesehen habe. Sondern das Feld hat sich total gewandelt. Da sind noch ein paar Tools, also ich kann es eigentlich runterbrechen. Da sind nur noch die da, die sich das leisten können, also die entweder große Ambitionen haben oder die so viel Geld mit ihren Produkten verdienen, dass sie sich diese Stände leisten können. Hat das jetzt am Ende was mit Marketing zu tun, wenn da Marken stehen wie BYD, McDonald's, irgendwelche Zigaretten- oder Vape-Firmen oder so, die Riesenstandflächen haben oder Porsche einen Autoscooter aufgebaut haben? Ich würde jetzt mal sagen, nee. Und ich bin da durchgegangen und war fasziniert sicherlich, weil man beim Messen immer so viel gucken kann und so. Aber im Kern bin ich da durchgegangen und habe gedacht, okay, Philipp. Und ich meine damit Philipp Westermeier, den Gründer der OMR. Was willst du mir damit sagen? Für was steht diese Veranstaltung eigentlich? Für Großkommerz? Für Kapitalismus? Für Marketing glaube ich nicht mehr so sehr viel. Zumindest nicht das, wie der Kern mal war. Und das ist jetzt eine sehr, sehr Marco-Ansicht. Weil Marco, also der Typ, der jetzt hier mit euch spricht, das schon seit der Gründung kennt und weiß, wo Philipp herkommt. Der kommt genau aus dem Bereich, wo ich auch herkomme, nämlich aus dem Online-Marketing. Und wenn ich jetzt gucke, was davon übrig geblieben ist, nicht mehr so viel. Und das war eine Überlegung, die bei mir sehr präsent war. Welche Marken sind jetzt übrig geblieben? Und dann kann man das ja weiterspinnen. Natürlich ist die Anzahl der Marken da draußen relativ groß. Ja, also es ist so, dass man diese Konzeption, wie man sie jetzt hat, noch weiterführen kann. Weil wenn da so eine Vodafone wegfliegt, wird es immer so ein HBO geben, der sich jetzt nochmal in so eine Halle einoperiert. Oder der die Standfläche dann mietet von irgendeinem anderen. Wenn das nicht mehr klappt, kann man immer noch mal mit den Preisen runtergehen und trotzdem die 70.000 Menschen, die da waren, würde ich jetzt mal sagen, die waren wirklich dieses Jahr da, weil es unglaublich voll war, dass die Flächen nehmen, einfach weil da Menschen sind und ja, diese Menschen irgendwie mit Werbebotschaften belegt werden sollen. Also ich sage jetzt Werbebotschaften, weil ich glaube, dass Werbung was anderes ist als Marketing vielleicht. Also da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich natürlich, vielleicht hängt das doch mehr zusammen und da ist mehr Wahrheit drin, als ich mir das vorstellen kann oder das wahrhaben will. Aber gehen wir mal diese Überlegung einfach weiter. Jetzt ist Vodafone raus, jetzt ist HBO rein. Jetzt sind auf den Premium-Flächen, wo früher Tool-Anbieter waren, wo früher auch noch Agenturen waren oder Toolanbieter wie Searchmetrics oder so, die es ja jetzt in der Form auch nicht mehr gibt, deswegen passt es jetzt nicht vielleicht so richtig, aber die da noch vorhanden waren, die werden jetzt ersetzt durch Marken wie McDonald's oder BYD. Wenn die jetzt merken, okay, das hat uns jetzt auch nicht so viel gebracht, weil bei Vodafone wird es ja ähnlich gewesen sein, dann kann man die natürlich immer noch ersetzen. Es kann aber auch sein, dass das jetzt so der Anfang vom Durchlauf war, der dann zu einem Endpunkt führt. Und das will ich jetzt nicht zerstörerisch sagen in Richtung OMR. Weil meine Quintessenz ist nicht hier, die OMR schlecht zu machen oder mein Ziel, sondern mein Ziel, was ich gesagt habe, war von Anfang an zu verstehen, wie der Markt funktioniert. Und es scheint so zu sein, dass der Markt, und wenn die Annahme ist, dass die OMR ein Spiegelbild davon ist, dann ist meine Annahme und meine Ableitung, dass der Markt so zu Ende gespielt ist. Also da ist nicht mehr viel, was da noch so ermöglicht werden kann, um im großen Stil als großes wirtschaftliches Event, was es ja für Philipp sicherlich ist, die richtigen Aussteller zu finden, um das in dieser Größe durchzuziehen. Und ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickeln wird. Also meine Quintessenz war, Kapitalismus zu Ende gespielt, durchgespielt. Marketing, durchgespielt. AI, wissen wir noch nicht, wo es hingeht. Geo, große Blackbox, kommen wir gleich nochmal zu mit der Eröffnungsrede von Philipp am zweiten Tag. Also das ist so die Quintessenz eigentlich. Und wenn das so die Welt ist, die uns erwartet da draußen, na dann herzlichen Glückwunsch. Weil dann was, also da kann noch was kommen natürlich. Keine Frage. Ich habe jetzt was ausgelassen. Natürlich kann da noch was kommen. Also vielleicht, wenn alle jetzt rausgehen, die damit jetzt irgendwie in ein schweres Fahrwasser kommen, also ein Porsche irgendwie kein Autoscooter mehr hinstellt, weil sie doch jetzt irgendwie zu wenig Marge und zu wenig Umsatz machen, wenn irgendwann eine BYD nicht mehr dasteht, na dann könnte ja irgendwann mal nächstes Jahr ein Rheinmetall dastehen oder die Bundeswehr mit einem großen Stand oder ein Helsing, die schon da waren und über Drohnen geredet haben. Also nicht mit dem Stand, glaube ich, habe ich zumindest nichts gesehen, aber mit einem Talk, was sicherlich auch interessant ist, aber nicht jetzt so sehr viel mit Marketing zu tun hat, finde ich. Also, aber mit Kommunikation und mit dem, wie man mit Ängsten umgehen kann, schon eine Menge damit zu tun hat. Also ihr merkt, es sind so viele unterschiedliche Denkrichtungen, die in meinem Kopf so abgehen. Und man muss natürlich darauf achten oder man sollte darauf achten, dass man die auch so weit wie möglich reflektiert, damit man auch was davon mitnimmt. Ich habe, der Jörg Niethammer hat heute früh, also ich nehme das jetzt hier Donnerstag früh auf, und der Jörg Niethammer, liebe Grüße gehen raus, hat gerade einen Post geschrieben, dass viele Leute aus seinem Universum irgendwie zurückkommen und irgendwie gar nichts mitbringen von dem Event. Und da hat er natürlich recht, weil viele Leute sagen, oh, war cool, ihr habt eine super Party gehabt und so, habt super Gespräche geführt und irgendwie nicht so tiefgreifende Learnings irgendwie so mitbringen. Und ich habe das schon in den Kommentar geschrieben, das muss geschult werden. Natürlich, wenn du junge Menschen, und da waren sehr, sehr viele junge Menschen, muss man mal sagen, wenn du die nicht als Chef richtig schulst und auf die richtigen Sachen gucken lässt, dann wird es natürlich schwierig, weil was bleibt am Ende übrig? Party. Und dann ist es ein bezahlter Urlaub, wie du sagst. Aber ich glaube, man kann unglaublich viel mitnehmen, wenn man bei so einem Event auf die richtigen Punkte guckt.
Reklame.
Hallo meine Lieben, hier ein kleiner werblicher Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, veranstalten wir ja einmal im Jahr die Campix als großes Main-Event von unserer Plattform Campix. Der Fokus, der sich die letzten Jahre ja sehr stark auf die Verbindung zwischen SEO und Content-Marketing gelegt hat, verschiebt sich jetzt ein bisschen. Also SEO und Content-Marketing sind immer noch Teil davon, aber ein großer Schwerpunkt geht in Richtung SEO und Markenaufbau. Weil ich persönlich glaube, dass die Marke die in Anführungsstrichen Endlösung ist von dem, was wir in SEO gerade durchmachen. Also wir fokussieren uns unglaublich stark auf das Thema SEO in Kombination mit Markenaufbau und den Möglichkeiten. Natürlich wird aber auch AI nicht zu kurz kommen. Natürlich wird Plattform-SEO nicht zu kurz kommen und auch Tech-SEO wird Bestandteil sein. Aber immer unter diesem großen Blickwinkel von, wie kann ich denn Markensignale und Real EAT wirklich spielen, um SEO zu befeuern. Wenn sich das für dich spannend anhört, dann überleg doch einfach mal, ob du dir nicht ein Ticket holst für das Event, das am 18. und 19. Juni in Berlin stattfinden wird. Ich würde mich freuen und wenn du da noch Fragen zu hast, dann melde dich einfach bei mir. Sonst sehen wir uns hoffentlich in Berlin. In diesem Sinne, tschüss.
Reklame Ende.
Ich glaube, die Quintessenz von allem, um jetzt mal diese ersten zwei Stunden Revue passieren zu lassen, ist, du kannst dich entscheiden für Großkapital. Und Marketing und Großkapital rücken immer mehr zusammen. Wenn du also gut Geld verdienen willst im Marketing, musst du dich dem Thema Großkapital öffnen und musst vor allen Dingen, und das ist vielleicht das Wichtigste, das Thema Purpose ein bisschen weiter nach hinten schieben. Und das schmeckt vielen Leuten da draußen vielleicht überhaupt gar nicht. Das ist aber, glaube ich, die pure Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die ich zumindest für mich davon abgeleitet habe, wie ich die OMR wahrgenommen habe. So, und das ist eine Quintessenz, die man da schon durchaus rausnehmen kann. Ja, gucke ich mal nochmal in meine Liste rein. Also ich habe dann 2 Stunden gebraucht, um erstmal so ein bisschen für mich klarzukommen und nicht gleich wieder abzuhauen. Muss ich wirklich sagen, ich war ein Ticken überfordert. Aber das gehört dazu, wenn man das aushält und dann einfach wieder einen Punkt der Ruhe findet, dann kommt man an die, also komme ich, nicht kommt man, komme ich an den Punkt, wo ich dann Sachen in meinem Kopf abarbeiten kann. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja, ich habe dann auch mich irgendwann in der Ruhe, vielleicht war das auch der Punkt der Ruhe, dass ich mich irgendwann in die Conference Stage gesetzt habe und mir einfach ein paar Vorträge angeguckt habe, die ich im Kern sehr gut fand, muss ich sagen. Natürlich ist es so, wenn da jetzt irgendwie der Chef von Helsing sitzt, also einen deutschen Drohnenhersteller, dass das nicht unbedingt was mit Marketing zu tun hat, klar. Aber sich dann da hinzusetzen und bockig zu sein, weil das jetzt irgendwie nichts für einen ist, das ist ja irgendwie Quatsch. Wir leben als Marketer und als Menschen in einer Gesellschaft, die sich verändert, die mit Krieg konfrontiert ist. Wir konsumieren jeden Tag irgendwie die Silberlocke aus Amerika und gucken uns an, was der da im Iran treibt. Also da nicht zu gucken, wo jetzt irgendwie Kapitalströme hingehen oder wie sich Deutschland auch als Volkswirtschaft entwickeln kann, das ist schon ganz gut. Wenn ich also bei dem Helsing Talk irgendwie nur rausnehmen kann für mich, dass wir als Deutschland noch lange nicht abgehangen sind. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir passen aber alle auf, weil wir alle aktiv sind, weil wir den Druck spüren. Ich glaube, kein Unternehmer da draußen ruht sich da jetzt so richtig aus, sondern viele sind in Veränderung, keine Frage, aber alle spüren den Druck. Und dann einfach dieses Deutsche ablegen zu können von, ey, wir sind die Loser, wir haben es schon längst verloren und wir werden untergehen, wir werden irgendwie die ärmste Nation aller Zeiten werden und so ein zweites Argentinien. Wenn dieser Vortrag dafür schon taugt, dann taugt er auch was fürs Marketing, weil wir einfach ja nicht die Flinte ins Korn schmeißen. Weil was ist denn jetzt die Ableitung davon? Ich habe das jetzt reflektiert. Ich habe gesagt, am Anfang waren die ganzen Kleinstände vielleicht ein bisschen unsere Welt, in der wir hier agieren. Mit kleinen Agenturen, die gucken müssen, wo sie ihr Kapital noch einsetzen und ihre Sales und Leads herholen. Und dann diese Premium-Bereiche, wo die großen kapitalstarken Unternehmen sind. Ich würde jetzt mal behaupten, dass wir in diesem Online-Marketing-Mittelstand die Mehrheit sind. Und die machen sich alle unglaublich Gedanken darüber, wie ihre Zukunft aussehen könnte. Und wenn du denn jeden Tag nur hörst, in Deutschland ist so schlecht und die Bundesregierung macht nur Scheiße und so, das ist alles Bullshit. Das zieht uns alle nur runter. Sondern ich glaube, dass wir eine Riesenchance haben, im europäischen und weltweiten Vergleich eine Rolle zu spielen. Vielleicht nicht die Rolle, die wir uns so überstülpen oder die uns die Medien überstülpen wollen, dass wir in allem Spitzenreiter sein wollen. Ich meine, wir hatten immer starke Industrien über die letzten Jahrzehnte. Da waren zum Beispiel, war die Automobilindustrie da drin, da war Stahl mit drin. Und das ist so ein bisschen, ja nicht unter die Räder gekommen, aber hat einen anderen Stellenwert bekommen und vielleicht einen größeren Binnenmarkt bekommen, wo die Nachfrage da ist. Aber wir haben immer noch sehr viel Know-how in Deutschland, womit wir weltweit immer noch unglaublich erfolgreich sind. Und wir haben sehr viel Mittelstand, wo sehr viel, und da ist Helsing ein schönes Beispiel, wo sehr viel aus der Bildung kommt und aus der Forschung kommt, sehr viele Firmen gegründet werden, die Umsatz machen und auch erfolgreich Umsatz machen. Warum ist es so, dass wir immer nur auf diese Großen gucken? Warum müssen wir jetzt der größte Chiphersteller des Planeten werden? Warum müssen wir die größten Datencenter auf diesem Planeten bauen? Warum müssen wir in anderen Sachen immer die Größten sein? Warum können wir nicht, und das haben wir die letzten Jahrzehnte ja auch gemacht, von diesen großen Datencentern meinetwegen als Beispiel in Amerika nicht profitieren und das nutzen? Und vielleicht aber ist es sogar sinnvoll zu warten und nicht die Milliarden jetzt einfach rauszuschmeißen, sondern diesen Apple-Weg zu gehen. Einfach zu gucken, okay, die anderen schmeißen jetzt das Geld raus. Wir partizipieren von dem, wo Leute erfolgreich sind, siehe Apple in Kooperation mit Google und Gemini, und probieren dann da die Vorteile für uns rauszuermitteln. Und wenn denn Sachen funktionieren, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, dann später zu einem besseren Kurs, weil die Preise ja auch fallen werden und die LLMs immer leistungsfähiger werden und in der Entwicklung auch nicht mehr so teuer sind, dann irgendwann später einzusteigen und dann für einen besseren Kosten-Nutzen-Faktor irgendwie an den Start zu gehen. Diese Denke, die sollte eigentlich viel mehr deutsche Denke sein oder europäische Denke sein, dass wir aus dem, was denn da ist, die besten Produkte bauen. Und die können durchaus kleinteilig sein. Und da sehe ich die Chance, und das ist jetzt bildlich gesprochen, für diese kleinen Stände, wo ich reingekommen bin und gesagt habe, alter Schwede, der Online-Marketing-Mittelstand hier mit der Agenturwelt, die ich kenne, die ist, also da sieht es übel aus. Und in Wirklichkeit ist es vielleicht gar nicht so, sondern die ist jetzt im Umbruch, aber eigentlich sind das vielleicht die, die später genau die kleinen Schnellboote sind, oder mit Sicherheit vielleicht sogar die Schnellboote sein werden, um auf das alles zu reagieren, was da im Online-Marketing und im Marketing stattfindet. Und auch vielleicht die Einzigen sind, die in der Lage sind, Felder, die jetzt neu entstehen, nämlich zum Beispiel das Aufbrechen von Silos, überhaupt in den Griff zu bekommen. Weil die großen Konzerne das nicht in den Griff bekommen. Also wenn ich mir in Helsing angucke, nochmal wieder als Waffenhersteller, dann sind die jung und innovativ mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn ich mir einfach ein paar Berichte durchlese von Insights aus Rheinmetall-Schmieden, die ja eher ein Konzern sind, die haben noch einen weiten Weg zu gehen, um jetzt irgendwie einen Schnellbootcharakter zu bekommen. Und vielleicht bekommen sie den auch überhaupt gar nicht. Vielleicht dürfen sie den auch gar nicht bekommen, weil die einfach nur strukturiert leistungsfähig sein müssen. Aber man merkt diesen Unterschied. Und ja, am Ende ist es vielleicht so, dass die OMR gar nicht mehr so ein Online-Marketing-Event ist, sondern diese Stimmung, also so eine Grundstimmung von gesellschaftlicher Veränderung transportieren soll. Und dann wäre vielleicht so ein Stand von der Bundeswehr gar nicht so schlecht. Auch ein Stand von Rheinmetall gar nicht so schlecht. Vielleicht auch ein Stand von Lilly Dingsbums hier, die Wegovy-Spritze herstellen. Also so eine Abnehmspritze. Also alles, was weltweit wirklich Sachen verändert, um so ein Spiegelbild der Gesellschaft zu sein. Also eine kapitalistische Form der Republika, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist vielleicht die OMR, wenn ich sie vernorden dürfte. Okay, jetzt bleibt aber für mich als Veranstalter, und ich habe schon eine Menge gesehen weltweit, die Perspektive übrig, was will mir Philipp sagen mit dem Event? Wo ist die Struktur? Und ja, die fehlt mir so ein bisschen. Also ich, auf dem Level, wo er sich jetzt befindet, muss ich sagen, ist es der beste Vergleich, den ich da anstellen kann, ist die South by Southwest in Austin, also in Amerika. Da war ich vor vielen Jahren, und was die ausgezeichnet hat, ist auch diese großen Themengebiete zusammenzubringen, also Marketing, Gesellschaft, Musik und Film. Das sind so die großen Bausteine, die da zusammengesetzt werden in einem Festival, wo eben die ganze Stadt bespielt wird. Ich glaube, das kann auch ganz gut klappen in Hamburg. Ich weiß nicht, ob die Hamburger das zulassen werden, weil die Hamburger wie die Berliner schon ein spezielles Volk sind, würde ich jetzt mal behaupten. Und die lassen sich ihre Stadt nicht so einfach wegnehmen. Aber wenn ich jetzt mal Austin nehme und das mit der OMR vergleiche, dann ist Austin strukturiert gewesen. Und die OMR ist ein pures Chaos, weil ich weiß nicht, wo was stattfindet. Ja, okay, wenn HBO eine Halle hat, ist jetzt Film irgendwie Teil eurer Agenda? Ja, aber wo findet denn diese Agenda Film statt? In welchen Hallen, in welchen Areas? Wo findet Musik statt? Da kommt jemand auf die Bühne, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, der Chef von YouTube Music weltweit, ein Typ, der mal, ich glaube, Run DMC oder so irgendwie damals promoted hat und LL Cool J und so. Der hat eine Session gemacht, die war wirklich, wirklich geil. Der hat natürlich, ist auf ein deutsches Publikum getroffen, hat eine Menge probiert, mit einem DJ irgendwie da Mucke zu machen und so. Das war sehr, sehr cool, aber ey, die Deutschen, mich eingeschlossen, das ist ein anderes Volk. In Amerika würde die Halle toben. Hier war es so sehr, sehr verhalten. Aber spricht alles dafür, dass da Musik natürlich ein riesen Faktor ist. Und der ist ja bei Philipp auch ein Faktor. Aber wo findet der da statt? Ich habe einfach kein Ordnungssystem, sondern alles ist quer durcheinander. Und das war in Austin irgendwie anders. Du hattest da Bereiche, wo Kunst, wo Film, wo Musik stattgefunden hat und auch Marketing stattgefunden hat. Du hattest extra Expos, die dann nochmal umgestaltet wurden mit den Ausstellern zu den jeweiligen Themen. Ganze Hallen, die da umgebaut wurden, dann Themen in den Sessions, andere Content-Cluster, die haben Filmpremieren gehabt und so, die einfach groß inszeniert wurden. Und das war für mich jetzt mehr eine Richtung. Vielleicht muss ich Philipp da erstmal noch finden, weil er selbst nicht so weiß, wie das alles funktioniert. Das ist, glaube ich, sogar die logischste Erklärung, dass er getrieben ist von der Veränderung des Marktes, weil er hat sich das auch nicht ausgesucht. Ich glaube, wenn ich jetzt ihn im Interview hätte und ihn fragen würde, wie dieses Event sich entwickelt, würde er mir sagen, ja, okay, das entwickelt sich radikal und ich weiß noch nicht, wo es hindriftet. Ich habe noch kein Gefühl dafür, wo es sich hin entwickelt. Und ja, das ist durchaus verständlich. Weil klar, wenn jetzt ein Vodafone abspringt, dann ist das Sales-Team darauf ausgerichtet, diesen Umsatz, der da auch wegbricht, natürlich irgendwie zu ersetzen. Und daraus entsteht ja nicht so eine Freiheit, sondern daraus entsteht ziemlich massiv Druck. Und ja, dann hast du vielleicht nicht mehr so die Zeit, über das große Ganze so nachzudenken. Aber Philipp, ich bin so naiv und denk mal, vielleicht wenn du das jetzt hier hören wirst, denk mal drüber nach, ob du nicht vielleicht einfach dem Ganzen mehr Struktur gibst. Ich glaube, das tut dem Ganzen sehr, sehr gut. Und diese Felder wie Film und Musik mit reinzunehmen, ey, das lockt Massen. Vielleicht nicht für 599 Euro, aber schon um diesen Festival-Charakter zu haben. Das so abzugrenzen, hardcore auf Marketing, also den Versuch, Marketing hinzubekommen, ja, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Also wenn ich mir Austin angeguckt habe, diese Lebendigkeit, die entsteht nicht dadurch, dass da nur Marketing-Fuzzis rumlaufen, sondern dadurch, dass ein Teil der Gesellschaft da auch ist und da auch Spannungen teilweise ausgetragen werden, ausgefochten werden, etc. pp. Okay, dann kommen wir mal zum zweiten Tag. Mann, ey, die Zeit geht hier schon wieder weg. Dann kommen wir zum zweiten Tag und da war ich wirklich nur kurz da. Ich war am ersten Tag irgendwann ziemlich geplättet, bin ich ins Hotel gefahren, habe mir noch den Roland Emmerich angeguckt. Wieder so ein Ding. Ey, natürlich, in den Bereich Film würde der total reinpassen. Aber jetzt so auf der Mainstage, was will der Mensch mir sagen? Der hat ja mit Marketing überhaupt nichts zu tun, wenn ich da mit der Promisse reingehe. Natürlich hat er gesagt, er will noch einen AI-Film produzieren und so. Und die Fragerichtung ging natürlich auch in die Richtung, wie wird KI jetzt irgendwie die Filmindustrie verändern? Aber ey, dann packt das doch irgendwie in den Bereich Film und packt den zu HBO oder sonst wohin, wo es irgendwie passt. Das macht in dieser Verbindung halt alles irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Also ich bin da raus. Und, eine Erkenntnis muss ich noch beisteuern. Also klar war, Emmerich war total voll, aber da waren auch andere Leute noch da, wo es nicht so voll war, wo es aber coole Speaker eigentlich waren und wo man wieder deutlich sehen konnte, dass die Leute dem weißen Hasen hinterherlaufen oder Massenphänomene eigentlich ja einfach diese Massen auch anlocken. Das ist ja so das normale Spiel. Also als zum Beispiel Spotify ihren Slot gekriegt haben, die ja für Musik eigentlich stehen würden, wieder Merker, Strukturierung, für Musik stehen würden. Da kam Felix Lobrecht und sein Kompagnon da auf die Bühne und die Halle war rappelvoll. Und nach der Session hast du gesehen, wie die Leute alle rausgeströmt sind, weil sie woanders hingelaufen sind. Also will sagen, was bringt uns das jetzt so als Erkenntnis? Da, wo schon Musik ist, da kommt immer mehr Musik dahin. Wenn ihr also irgendwie Felix Lobrecht erzählt, wie man denn irgendwie Marketing machen kann, wenn irgendwie Monta erzählt, wie man den nächsten Energy Drink irgendwie promoten kann als Produkt, dann hört da nur bedingt drauf, weil die docken an ihre eigene Reichweite an und das ist natürlich geil für die. Es geht gar nicht darum, das schlecht zu reden. Aber so kann man nicht über Marketing denken, wenn man es anfängt. Das ist die falsche Denke. Es sei denn, du hast die Kohle, um Kooperationen mit denen zu machen. Dann macht das schon irgendwie Sinn. Aber wenn du die Kohle nicht hast, ey, dann musst du dich erstmal an den Punkt hocharbeiten, wie die das gemacht haben. Und dann hör auf die Nuancen, die da gesagt werden. Nicht, wie man mit Erfolg umgeht, sondern wie man an diesen Erfolgspunkt kommt. Das ist irgendwie viel, viel wichtiger. Ja, ich bin dann ins Hotel, habe erstmal mir die Freiheit gegönnt, meine Gedanken zu ordnen. Und das war auch wichtig, weil ich für mich, und da rede ich jetzt aber nicht so viel drüber, für mich persönlich schon mega Lichtblitze hatte und Erkenntnisse hatte, die ich sonst nicht gekriegt hätte, wenn ich nicht hingefahren wäre. Und das war sehr, sehr glorreich. Also wenn du an diesen Punkt kommst, den ich da erreicht habe, und das ist jetzt nicht was, wo, also das hört sich jetzt so toll an, aber ich fahre da hin und habe so einen Punkt der Erleuchtung, wo ich sehr viele Eindrücke habe, sehr viele Inspirationen bekommen habe. Und dann kommt dieser eine Moment, wo sich bestimmte Sachen zusammenfinden und einfach einen Sinn ergeben durch eine Konstellation, die ich gar nicht, wo ich gar keinen Einfluss drauf habe. Wo du unter der Dusche stehst oder am Ruhigen im Bett liegst oder einfach in einer Session sitzt und einfach zuhörst und plötzlich verbinden sich Sachen in deinem Kopf und es entsteht eine Erkenntnis daraus, eine Gewissheit, eine Sache, wo du auf der Suche warst, wo du denkst, ey, da ist die Antwort, warum habe ich die vorher nicht gesehen? Und diese Erkenntnis hatte ich. Und dieses Gefühl, was daraus entsteht, das denn auf die Straße bringen zu wollen, das ist geil. Und das ist vielleicht die Macht, die die OMR für mich ausmacht. Ausmacht. Schönes Wortspiel übrigens. Dass ich an diesen Punkt gekommen bin, der persönlichen Erkenntnis, wo ich sage, okay, in die Richtung will ich jetzt gehen und jetzt alles in mir lodert, dass ich jetzt losrennen will, genau in diese Richtung. Und mein begrenzender Faktor ist Zeit, was die größte Scheiße aller Zeiten ist, dass Zeit mein größter Pain ist. Noch nicht mal Geld, Geld, klar, wenn man mehr Geld hat, könnte man auch mehr machen, aber der begrenzende Faktor ist Zeit. Und keiner da draußen soll mir erzählen, obwohl es das große Thema hier war, KI verändert alles. Ey, ein Scheiß verändert die KI. Natürlich ist eine Menge möglich und in Zukunft werden wir auch bestimmte Prozesse einfach besser machen können. Aber die Zeit, die jetzt gerade so schlägt, ist die größte Zeitverbrennerzeit ever. Und man muss sich schon noch, wenn man denn diesen Geistesblitz hatte, selbst hinsetzen und probieren, den auszuarbeiten. Man kann KI als Werkzeug benutzen und sich helfen lassen. Aber ey, es muss dieses Pulsieren muss von dir aus dem Inneren kommen. Und wenn du dieses Gefühl jemals hattest, dann wirst du genau wissen, was ich meine. Wenn du das noch nie hattest, wirst du 0,0 verstehen, was ich jetzt hier gerade erzähle. Okay, dann bin ich den zweiten Tag aufgeschlagen da und war frohen Mutes, hab gedacht, okay, jetzt kann ich ja nochmal alles irgendwie in Ruhe reflektieren, weil ich so meinen Mittelpunkt gefunden hatte. Und muss sagen, ich war ultra platt. Ich habe mir vorgenommen, noch die Eröffnung von Philipp Westermeier und seinem Kompagnon Eisenbrand, ich weiß jetzt den Vornamen nicht, sorry, Sebastian? Keine Ahnung. Ich will nichts Falsches sagen. Mir anzuhören, weil ich das die letzten Jahre immer sehr, sehr stark fand und das so eine Inspirationsquelle war für das, was da passieren kann in der Zukunft. Und ich war sehr, sehr ernüchtert, als ich da drin gesessen habe. Also es waren zwei Teile, ich muss ein bisschen fairerweise unterteilen. Und früher nannte sich das ja so State of the German Internet, glaube ich. Und da wurde immer so dargestellt, wie sich so das Internet entwickelt, wie sich so das Großkapital entwickelt. Und da konnte man so ein paar generalistische Weisheiten draus ziehen. Dieses Mal muss ich sagen, also ist sehr subjektiv. Mich hat es überhaupt nicht getriggert, was Philipp da erzählt hat. Da waren so Sachen mit bei wie, wer sind die großen Gewinner? Die Leute unter 30. Ja, das jetzt vielleicht, ja, okay, vielleicht ist es so, dass ich da beleidigt war, weil es nur die Leute unter 30 sind. Aber mal ernsthaft, was soll uns das sagen? Also ist ja, was ist denn das für eine Feststellung? Er hat da zwei Beispiele genannt von Gründer, Gründerinnen, die unter 30 waren, die irgendwie dicke Businesses aufgemacht haben. Ja, die hätten auch jetzt irgendwie über 30 sein können. Das ist irgendwie totaler Quatsch. Es wird immer Leute geben, die ein gutes Gespür haben oder die Talent haben. Also da waren schon Leute mit bei, die einfach auch schnell nach oben gekommen sind. Aber also das war ein schlechtes Beispiel, fand ich. Da war es also ein Beispiel, das war an dem Tag, das muss ich mal kurz überlegen, nee, am Vortag war das, war ein so ein Beispiel, jetzt muss ich ein bisschen springen, die Zahide, eine 15-Jährige, die über diese Tanzgruppe von Lunatics groß geworden ist, die jetzt hier zum TikTok-Star wird mit über 1 Million Follower und jetzt irgendwie auch Mucke macht und so. Ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, Glück gehabt, mit den richtigen Menschen zusammen, Reichweite kreiert, in einem Markt, also in einer Zielgruppe, die durchaus zahlungskräftig ist und da ist, wie den Hip-Hop-Bereich und den Mucke-Bereich. Auch, ja, dieses Tanzen und diese Verbindung zum Hip-Hop, das funktioniert eigentlich immer. Ja, also da wieder zurück zur Keynote von Philipp. Dann war so eine Sache von, okay, Freizeitparks sind jetzt der letzte Schrei und damit wird richtig viel Geld verdient. Ach. Aber ey, was habe ich denn jetzt damit zu tun? Soll ich einen Freizeitpark bauen oder so? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Selbst wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin, fange ich jetzt an, Freizeitparks zu bauen? Naja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, vielleicht kann man es, wenn man genug Kapital hat. Weil ein Beispiel natürlich auch hier Karls Erdbeerhof war und wie der sich entwickelt hat und wie der jetzt zum Milliardenunternehmen wird, weil er jetzt auch die erste Zweigniederlassung in Amerika aufgemacht hat, was ich schon sehr cool finde. Aber irgendwo sollte man doch noch Momente haben, wo man sagt, ey, da könnte man auch noch angreifen. Da hat man jetzt eine Chance, wenn man selbst einsteigen kann. Und da war mir einfach bei Philips Talk zu wenig Sachen mit bei. Das war mir zu weit weg. Und ja, also da war ich überhaupt nicht angetan von. Im zweiten Teil wurde es dann deutlich besser, weil nämlich der Kollege Eisenbrand da, und da war ich natürlich persönlich ein bisschen abgeholt, als erstes auf das Thema AI Overviews eingegangen ist und die Veränderungen, die in Google Search stattfinden. Und ja, da hatte man so ein bisschen den Eindruck, dass das, was wir die letzten Jahre hier so in unserer SEO-Bubble besprechen, dass das jetzt erst so bei der OMR ankommt. Kann sein, dass es im letzten Jahr auch schon da war, aber mir kam es irgendwie so vor, dass die Leute mit großen Backen da irgendwie gesehen haben, wie jetzt AI-Overviews zustande kommen und wie da Citations und Mentions entstehen und wie man da vielleicht agieren sollte, um da reinzukommen. Da habe ich auch sehr viele Gespräche belauscht von Leuten, die so neben mir gesessen haben, die total fasziniert waren davon. Also die werden nochmal eine völlig andere Perspektive gehabt haben. Aber ich habe mir gedacht, okay, hast du auch verstanden, dass er gesagt hat, dass irgendwie bis zu 50% des Traffics verloren gehen und dass auch wenn du da stattfindest, es nicht zu Klicks führt? Also wie viel Geld willst du einsetzen, um am Ende nichts rauszukriegen? Hast du diese Kurve überhaupt schon mal bedacht? Egal, sie haben sich aber auf den Weg gemacht und ich glaube, darum geht's. Ich will das überhaupt nicht niederreden. Alles ist beim ersten Mal für jeden neu. Also dieser alte Karl-Kratz-Spruch, der ist da schon durchaus tragend. Aber es war zumindest lehrreich. Da waren genau diese Punkte und vielleicht haben sie sich das auch so geteilt und Philipp hat jetzt nur die Einleitung gemacht dafür. Dann war sie ein bisschen unglücklich. Aber da waren so ein paar Ableitungen drin, wo ich gedacht habe, ja, okay, bau Chunks, also so kleine informationsorientierte Stücke, ja, wieder in Verbindung mit FAQs und so. Also ja, da hat man schon gemerkt, das ist jetzt irgendwie schon, aber auch wieder schon ein, zwei Jahre vorbei, was er da erzählt hat. Aber was überhaupt nicht vorbei ist und was überhaupt vielleicht erst am Anfang ist, ist das Thema YouTube, ne? Als große Plattform, die innerhalb dieses KI-Universums jetzt an den Start geht und die natürlich logischerweise eine gewisse Abhängigkeit hat zu dem Google-Universum. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Also Leute, macht mehr YouTube. Und auf eine Art, die vielleicht Mehrwert-Content bietet und nicht auf eine Art, wie man mit HeyGen jetzt irgendwie als AI-Tool jetzt massenhaft Videocontent erstellt. So nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und da hätte er so ein bisschen vielleicht drauf hinweisen können, aber ey, alles am Anfang und alles ist am Ende gut. Ja, also das war der zweite Teil, war ziemlich stark. Danach habe ich gedacht, nee, okay, jetzt, es wurde schlagartig anstrengend. Wie als wenn du auf dem Jakobsweg bist und so den Kilometer 25 erreicht hast und merkst, Alter, jetzt werden aber die Beine extrem schwer. So kam es mir vor. Und ich habe dann gedacht, ja, gehe ich jetzt hier noch zum Philipp Klöckner irgendwie und höre mir seinen Vortrag an. Und habe mich erinnert ans letzte oder vorletzte Jahr und gedacht, ey, nee, die ganzen Vorträge werden alle aufgezeichnet, kann ich mir auch später noch angucken. Fährst du nach Hause? Und so bin ich um 13 Uhr eigentlich schon ins Auto gestiegen, war dann so um 18 Uhr zu Hause und das war auch die richtige Entscheidung, weil ich eigentlich für das, warum ich da hingefahren bin, alles bekommen hatte. Und ja, das war cool, muss ich sagen. Hätte ich jetzt im Nachgang 500, also ich habe mir die Frage gestellt, hätte ich 599 auch bezahlt, Euro bezahlt dafür, um dieses Erlebnis zu haben? Meine erste Reaktion ist nein. Die zweite Reaktion ist die Quintessenz aus all dem, was ich gerade erzählt habe. Und da kann die Antwort nur ja lauten. Weil wenn ihr zugehört habt, die ganze Zeit und nicht vorgespult habt, dann werdet ihr diesen Punkt mitbekommen haben, wo ich gesagt habe, ich habe von mich die goldene Inspiration bekommen, wo ich ins Hotel fahren wollte und das jetzt schnell umsetzen wollte, weil mir das so unter den Nägeln gebrannt habe oder zumindest aufschreiben wollte, damit mir Teile davon nicht irgendwie ins Nirvana verschwinden. Und wenn diese Erkenntnis mir nicht 500 Euro Ticketpreis plus Reisekosten wert ist, ey, na was dann? Das ist doch totaler Quatsch. Und ja, für alle, die jetzt da nicht hingehen wollen zu so einem Event wie der OMR, ist alles legitim. Ey, wir leben in einer hochliberalen Demokratie. Hier kann jeder machen, was er will. Vielleicht auch nach meinem Dafürhalten ein bisschen zu viel machen, was er will. Aber es ist so, wie es ist. Du kannst das selbst entscheiden. Da ist überhaupt nichts schlecht oder nichts gut dran. Aber diesen Punkt der Erkenntnis zu haben, wo viele Sachen zusammenkommen, weil ich viele Inspirationen hatte, den kriege ich persönlich nur da. Und wenn dir das nicht wert ist, dann bleib zu Hause. Ich glaube persönlich, ich lebe in einer Zeit oder wir leben in einer Zeit, wo diese Erkenntnisse wichtig sind, um uns nach vorne zu bringen. Und wenn ich sehr egoistisch sehe, um mich nach vorne zu bringen für eine Zukunft, die ich noch nicht so richtig abschätzen kann. Und das ist wichtig. Deswegen habe ich mir vorgenommen, wenn ich es denn kann und zeitlich schaffe, keine OMR mehr auszulassen, weil ich diesen Wert der OMR einfach für mich ganz nach oben packen will. Und deswegen ist das für mich ein Pflichttermin geworden. Bei aller Notwendigkeit für Strukturierung vielleicht. Jetzt komme ich nochmal zu einem persönlichen Thema, weil das so meine Welt der Events so ein bisschen beleuchtet. Und jetzt komme ich vielleicht damit so knapp über eine Stunde, sorry dafür. Aber das muss jetzt das System hier mal aushalten mit dem Podcast. Die Welt teilt sich aktuell für Eventveranstalter oder auch für Leute, die auf Events gehen, in zwei große Bereiche. Nämlich einmal das, was OMR ist. Und da kommen wir gleich nochmal zu den Kleinigkeiten. Und zu einer Welt, wo es kleiner ist und persönlicher ist. Also der Bereich, in dem ich Events eigentlich anbiete. Und jetzt soll das nicht so ausufern zu diesem Ding, ey, ihr müsst alle zu meinen Events gehen, weil die sind persönlicher und da erlebst du Menschen viel mehr und kommst viel mehr ins Gespräch. Sei dahingestellt. Keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, wo die Wahrheit ist. Ich will nur sagen, es gibt diese kleinen Systeme, die schon hochkommunikativ sind und direkter sind, die aber diese Inspirationsquellen wie die OMR nicht bieten. Und es gibt diese OMR-Geschichten. Und davon gibt es ja eine Menge. Und Geschichten sage ich, weil es nicht nur die OMR ist, sondern ein Ansatz, eine große Tendenz ist, Events zu bauen, die nach diesem kapitalistischen Muster funktionieren. Und die fangen in der Regel immer damit an, oder das ist das, was sich jetzt so durchsetzt, dass die Eintrittshürde sehr, sehr gering ist. Also du kommst eigentlich faktisch umsonst zu diesem Event, weil das Kapital, was du brauchst als Veranstalter, entsteht durch Aussteller. Und Aussteller, die dann natürlich Ausstellungsfläche kaufen oder mieten und auch damit verbunden Masterclasses buchen und damit die Möglichkeit haben, sich einen Slot zu buchen. Das hat Herr Maurice Marinelli ja in der letzten Woche oder vor zwei Wochen schon mal in einem sehr starken Post irgendwie verdeutlicht, dass die Leute sich doch jetzt bitte nicht damit rühmen sollen, dass sie irgendwie eine Masterclass bei der OMR gekauft haben, weil das nicht normales Sprechen ist. Nee, du hast dich eingekauft und stehst dann auf einer Bühne bei der OMR, aber der Weg hin zu den normalen Bühnen auf der OMR, der ist schon noch ein anderer. Den kannst du dir auch nicht kaufen, den musst du dir erarbeiten. Und deswegen ist das nicht so, was man so abfeiern sollte. Andererseits, wer weiß denn diesen Unterschied? Mal ernsthaft. Ich kann mich hinstellen und sagen, ich bin hier auf einer OMR-Bühne, lass einfach das Wort Masterclass weg. Und die Leute, die keine Ahnung haben, also zumindest der Teil, die sich damit nicht so auskennen, die werden natürlich glauben, ey, das ist ein geiler Typ, der steht jetzt auf der OMR-Bühne. Und das ist die Wahrheit. Das ist auch eine Wahrheit von Zukunft, die wir vielleicht erwarten können. Nämlich, dass die Leute überhaupt nicht mehr reflektieren, dass die Leute nicht nachdenklich sind, was wie wo passiert, sondern einfach nur konsumieren und eine andere Vorstellung von Erfolg haben, als das, was früher mal eine Vorstellung von Erfolg war oder wie es vielleicht in Wirklichkeit auch ist. Also, diese kapitalistischen Systeme wie Masterclass und Ausstellervermarktung, die treffen jetzt auf Bereiche, wo Tickets verkauft werden. Und das ist schon eine Schwierigkeit, die da ist, weil ja, das schon irgendwie ja, grundsätzliche Denksysteme sind, die da aufeinander prallen. Also wenn du irgendwo auf Events gehen kannst, wo du umsonst Tickets bekommst, dann ist das wie in der normalen Welt, nichts ist umsonst. Und das kann auch okay sein und das schafft die Massen, die dann wieder in der Lage sind, Vermarktung im kapitalistischen Bereich zu machen. Und vielleicht ist das die Zukunft. Also wenn du jetzt erwartet hast, dass ich das angreife, nee, greife ich überhaupt nicht an. Ich will nur feststellen, dass es diese Veränderung gibt und will vielleicht ein bisschen Bewusstsein dafür schärfen, dass es nicht so ist, dass du selbes Format bekommst, wie auf einer SMX jetzt meinetwegen, um auch andere Beispiele, oder wie beim SEO Day oder wie auf anderen Eventveranstaltungen, wo die Vermarktung nicht rein über den kapitalistischen Vertriebsansatz funktioniert. Die Unterscheidung will ich nur nochmal festhalten und wo sich das alles hinentwickelt, muss ich ja selbst beobachten, weil ich schon denke, also dass bestimmte Bereiche unter Druck geraten. Und ja, wie die Antwort darauf ist, das wird ein Teil der Erkenntnis sein, die ich auch aus dem Event rausziehe. Und nochmal, wenn mir das nicht 599 Euro wert wäre, na was denn sonst? So, in diesem Sinne, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch irgendwo mal eine Bewertung für uns hier. Also ich habe noch nie eigentlich dazu aufgerufen. Aber was ich jetzt auf der OMR auch gelernt habe, ist, ey, du musst den Leuten auch mal sagen, was du haben willst irgendwie. Du musst denen auch mal ein Target geben. Und wenn ich nicht darum bitte, dass ich ein Ticket bekomme für die OMR für Umme oder auch mal darum bitte, dass ihr mal eine Bewertung hinterlasst auf irgendeiner Plattform, meinetwegen auf Apple Podcast oder in Podigy oder in whatever, dann wisst ihr, dann geht ihr auch einfach weiter. Schaltet ab und macht denn das vielleicht nicht. Also hier die klare Handlungsaufforderung. Bitte bewertet uns, damit wir ein bisschen mehr Erfolg haben hier mit diesen Podcast-Reihen, die wir hier veranstalten. Wenn ihr außerdem, ich mache ja Distribution für diesen Podcast über Social Media und speziell über LinkedIn, da werde ich das nochmal anteasern, diesen Podcast. Und wenn du nach dem Podcast hören, da noch einen Kommentar zu meinen Ausführungen hinterlässt, dann wäre ich dir ultra dankbar, weil ich einfach sehr, sehr daran interessiert bin, deine Reflexion zu hören und zu hören, wie du denn das empfindest, was ich da gerade erzählt habe. In diesem Sinne, Ich hoffe, dass das mal eine andere Reflexion war zur OMR und nicht dieser Gleichklang von alles ist super, alles ist schön. Ach ja, da bin ich noch in dem anderen Thema. Diesen Blick von alles ist super, alles ist schön. Wenn du wirklich reflektiert durch die Welt laufen willst, dann verstehe zumindest, dass Leute, die einen Stand haben, die irgendwie gesprochen haben auf der OMR, die irgendwie ein Abhängigkeitsverhältnis haben, dass die ein Interesse haben, sich wie den polierten Apfel darzustellen. Also du wirst nie erleben, und das ist Gesetz der Serie, oder du wirst es sehr, sehr selten erleben, dass Leute, die einen Stand haben und die ja irgendwie nächstes Mal wieder einen Stand haben wollen zumindest oder auf die Bühne kommen wollen, dass die irgendwas Negatives zu dem Event sagen. Das ist einfach nicht Teil der Konzeption und Teil der Psychologie, die wir da abarbeiten. Und das sollte dir nur klar sein, um einfach eine neue Perspektive dafür zu haben. Wenn du da auf der Bühne stehen würdest, bist du erstmal psychologisch geflasht. Also du wirst immer eher sagen, ey, es war alles super, weil du einfach überfordert bist und eher die Schuld dann bei dir suchst und nicht beim Veranstalter, weil da war ja alles toll. Und du wirst grundsätzlich natürlich, weil du wieder auf die Bühne willst, einfach nur positive Sachen erzählen. Diesen Automatismus, den wirst du nicht ändern, den werden wir alle nicht ändern. Aber wenn du ihn verstehst, dann ist schon viel geholfen in der Betrachtung, in der holistischen Betrachtung unserer Gesellschaft aktuell. In diesem Sinne, mehr will ich dazu gar nicht sagen, 1:04. Das muss reichen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, hören uns in 2 Wochen wieder. In diesem Sinne, ich bin raus. Marco, ich will nochmal darauf hinweisen, dass ich dasselbe, was ich jetzt hier mache, nochmal um 11 Uhr heute als Livestream mache auf YouTube, LinkedIn und Facebook, weil ich nochmal einen anderen Formatansatz haben will, wo ich direkt mit Leuten diskutieren kann. Also da werden vielleicht ein paar andere Perspektiven dabei sein, wenn du da Bock drauf hast, dann guck dir doch entweder diesen Livestream an, wenn du es jetzt vorher noch schnell hören solltest, oder dann in der Aufzeichnung auf LinkedIn oder YouTube. Ich gebe ja ein bisschen Gas auf YouTube. Hatte ich gesagt, warum? Ich hatte gesagt, warum. In diesem Sinne, tschüssen.